Zwei Lappen am Laferen, der Podcast mit dem Remco.
Und dem Janik.
Ein Podcast über Freundschaft.
Und halt so das Zeug, was so zwei Lappen alles aufsaugen können. Ready, steady, to go.
Wieder mit herzlich willkommen zu Zwei Lappen am Laferen.
Super toll.
Hey, wir werden professionell.
Ja.
Mittlerweile haben wir sogar anständiges Audio.
Also ich hoffe es mal. Ich weiß nicht, wie es im Nachhinein tut, aber...
Wir können sie so hart anhören.
Ja, ja, ich glaube, es ist
bonita. Aber auf meinen Ohren klingt es eigentlich recht bonita.
Ja, so ist das toll.
Und willst du jetzt unser Thema von dieser Woche einlegen?
Das Thema von dieser Woche, warte jetzt. Ah, stimmt, wir haben einen Film gehabt. Und eigentlich ist es sogar richtig passend. Denn heute, weißt du, was heute Abend ist?
Nein.
Es ist nicht der Super Bowl.
Ah, nein, ah, Oscars.
Ja, ja, klar. Das passt sogar richtig.
Ja, stimmt, heute Abend ist Oscar-Nacht. Dann kann ich die mal wieder schauen.
Schaust du überhaupt?
Ja, manchmal schaue ich es, manchmal nicht, je nachdem wie müde ich bin. Nach dem Arbeiten, wo ich arbeite, dann auch wieder. Ja. Aber ja.
Ich weiß nicht, wie ich es mache. Entweder mache ich wirklich einfach halt durchmachen und vielleicht noch so zwei Stunden nachher schlafen. Oder ich mache so wie die letzten Jahre, indem ich halt einfach irgendwie, keine Ahnung was, Wecker stelle bis um halb drei oder so. Und dann halt von dort aus Replay schauen und dann so ein paar relevante Sachen einfach überspringen. Weil meistens geht es ja ziemlich auf, dass ich dann so um 4:45 dann eigentlich auf live bin.
Ah ja, das ist eigentlich auch eine nice Idee, ja. Aber ich halt wie nicht Replay schauen, ja. Weil ich weder ja Fernsehen noch irgendwas etwas haben.
Gut, das ist... Gibt es eigentlich einen Livestream von den Oscars?
Ich nehme an, dass mittlerweile... Also...
Also auf YouTube oder so?
Ja, mittlerweile gibt es sicher die einzelnen Kategorien als Video gibt es ja.
Ja gut, aber das hat es ja auch schon.
Das gibt es schon ein Zeitchen. Also wird es auch mittlerweile auch Livestream geben. Irgendeinem Ort. Aber muss der schauen.
Gut, aber hast du dich überhaupt irgendwie befasst dieses Jahr? Also hast du irgendeinen von den Filmen, der nominiert ist,
kennt? Ich weiß wirklich, glaub's. Nein, bis jetzt habe ich noch gar nicht geschaut, was nominiert ist.
Wenn wir es nicht mal. Also gut, ich habe auch nicht alle gesehen. Mhm. Aber man muss auch ein paar rein, weil ich meine, es ist auch so ein typisch, dass in der Schweiz, so generell deutscher Raum, kommen ja viele von den Filmen, wo der Oscars nominiert ist, erst später raus, weil dann halt dann sozusagen der Oscar-Hype nochmal hinten nachher kannst. Ich kann schon mal suchen, was so nominiert ist. Aber generell, bist du so, hat ein Oscar oder generell so, wenn ein Film Preis gewonnen hat, hat das für dich eine Bedeutung?
Das ist für mich so ein bisschen, also ich sehe mehr, was es hilft für Publisher als für das Ding, das ist halt so, es hilft der Hure viel. Aber ich persönlich schaue die Oscars zum Beispiel mehr wegen dem Red Carpet, wegen der Looks, als wegen dem Ding, wo die Zangere.
Das ist so eine richtige Gossip.
Bitch. Ja.
Also hauptsächlich schöne Kleidchen anschauen.
Ja, aber nein. Und sonst ist halt aber trotzdem noch cool, wenn man, weißt du, man kann sich ja gleich so ein bisschen dran orientieren. Also man kann sich mehr dran orientieren, was jetzt die Mehrheit auch cool. Aber nein, die Oscars sind immer noch durch die Academy.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr so war. Ich habe irgendwas gehört von wegen, dass in der, also die Oscar Academy ist ja wirklich ist ja so, dass Regisseure und Regisseurinnen die auch für Regisseure und Regisseurinnen Preise vergeben. Also es sind wirklich auch immer Personen, die in diesem Segment arbeiten.
Ah ja.
Und dementsprechend finde ich es halt schon, dass sie, meine, die haben so eine gewisse Expertise. Ja. Klar, das hat viel mit fetterer Wirtschaft und so zu tun.
Ja, natürlich.
Meine, es ist Hollywood, es ist ein grosses Rumgeblasen dort. Aber es hat sicherlich schon, also meine, wenn jetzt ein Film 10 Oscars gewonnen hat, dann habe ich gleich so ein das Gefühl, ja, der ist sicherlich besser als jetzt halt in etwas, wo nie irgendwie erwähnt ist worden. Klar ist sicherlich viel auch so ein Marketing-Tool, wenn du auf einer DVD-Box dann kannst du draufschreiben, ja, nominiert für 10 Oscars und dann hat er 2 gewonnen, so wie irgendwie The Revenant. Klar ist ein cooler Film, aber irgendwie ist dann so, du hast halt klar irgendwie mit dem Oscar sozusagen wie nochmal extra Bonus zum Weitervermarkten.
Ja, und für mich sind halt so Awards immer so ein bisschen, vor allem Hollywood und so, so ein Old White Man Ding, wo bewerten.
Das ist jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen
geändert. Es hat sich schon ein bisschen geändert, aber trotzdem, wenn du schaust, die bekanntesten und die Regisseure, die am weitesten sind.
Ja gut, sie sind natürlich, also meine, sie sind natürlich halt Regisseure vom New Hollywood gewesen, heisst Leute aus den 60ern, also Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, all die Leute, oder auch Stanley Kubrick, die ja die grossen Filme vom New Hollywood gemacht haben. Also für die nicht wissen, was New Hollywood ist, das ist sozusagen die Zeit um 1965, also so ab den 60er Jahren bis so Mitte 70er, wo sozusagen im Kino hat zu diesem Zeitpunkt sehr viele grosse Monumentalfilme gegeben, weil man halt sozusagen sich halt abheben vom Fernsehen, weil ja dann zumal der Fernseher immer populärer ist worden auch für Privatpersonen. Und man hat halt sozusagen davon abheben, indem man halt grosse bombastische Filme hat gezeigt, die man halt im Fernsehen nicht schauen konnte. Und vielleicht können wir auf das nochmal später zurückkommen, aber grundsätzlich haben sich dann sozusagen halt so ein paar Independent-Regisseure dagegen aufgelehnt und halt ja neue Geschichten erzählt. Ja, irgendetwas wie Taxi Driver oder Star Wars fällt in die Kategorie oder auch, was haben wir da noch? Es gibt viel. Easy Rider oder auch Der Weiße Hai hat so die ganzen Spielberg-Filme aus der Frühzeiten, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Das sind so alles Filme, die so in diese Zeit reinfallen und sozusagen wie eine neue Stufe von Hollywood-Filmen haben angefangen.
Ja, das ist natürlich schon so. Und es hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen geändert. Aber ich weiss nicht, wie die Academy aufgebaut ist. Weißt du das?
Wie genau, weiss
ich weiss man das überhaupt?
Also,
oder ist das
ich so
ein Geheimnis von ihnen?
Irgendwie habe ich mal gemeint, dass es irgendwie geregelt wäre, von wegen Oscar-Gewinner. Werden dann wie in der Academy aufgenommen. Ob das so ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiss, dass es beim Webvideopreis ist es früher so gewesen.
Ah ja.
Für die Leute, die das noch kennen.
Ja.
Dann ist wirklich jeder nominiert, hat dann sozusagen können abstimmen. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist, wenn du einen Oscar gewonnen hast, kannst du dort teilnehmen. Also Will Smith darf da definitiv nicht mehr mitmachen.
Nein.
aber ich habe jetzt mal so ein bisschen, auch glaube ich, das Relevanteste oder Oscar sind immer so ein bisschen Best Picture, also Best Film und so. Und von den Best International Film habe ich tatsächlich sogar zwei gesehen, von fünf. Und zwar einer, der sicherlich auch sogar populär war und so ein grosser Hype ausgelöst, Nichts Neues im Westen. Also im Westen nichts Neues, so rum. Es gibt jetzt einfach den englischen Titel 1:1 übersetzt.
Ja,
das ist ja All Quiet in the Western Front. Ist ja auf Netflix gestartet. Generell, glaube ich, das erste Netflix-Film, der für 9 Oscars nominiert ist. Und vor allem der erste deutschsprachige Film, der für Best Picture nominiert ist, also für Best Film. Was auch noch ein bisschen etwas Spektakuläres ist. In den letzten Jahren hat Hollywood sehr auf internationale Filme gesetzt. Also auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit Parasite. Das war ja ein südkoreanischer Film, der dort alles abgeräumt hat. Also dementsprechend finde ich es auch schön, dass sie sich so ein bisschen im Internationalen eröffnen. Und ja, das war sicher ein cooler Film. Es ist eine Buchadaption von einem Werk über den Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube es nie.
Also es ist im Prinzip ist es ein Remake vom Film aus den 30er Jahren. Und das ist wegen lustig. Am Anfang hatte ich noch recht Mühe gehabt, weil ich zuerst das Gefühl hatte, ja geil, es werden wieder irgendwie Filme geremaked, aber im Prinzip macht es Sinn, weil kein Mensch mehr schaut einen Film aus den 30er an. Oder aber wenige Leute.
Ja, ich würde sagen, wir zwei. Eventuell schon.
Und dementsprechend finde ich es okay, dass man sozusagen die Geschichte, die ja durchaus eine wichtige ist, halt sozusagen für ein neues Publikum präsentiert. Und es ist schon wirklich gut umgesetzt. Also es ist gut gespielt. Es hat einen huere geilen Score. So ein bisschen, ja, so mit E-Gitarre und Bass. Also es ist wirklich ein richtig geiler Score. In dem Fall finde ich es richtig geil, dass der für so viele Oscars nominiert ist. Und ich glaube zwar nicht, dass er Best Picture gewinnt, aber so Best International Film glaube ich schon, dass der das könnte holen. Aber der einzige, den ich dort schon noch gesehen habe, ist 1985 heisst er, glaubst du? Oder 75? Wer tut die? 85, ja. Das ist ein argentinischer Film. Spielt lustigerweise in Chile. Und geht jetzt so ein bisschen um die Diktatur dort und um eine Frau, die einen ja, einer von Regierung gejagt wird, muss verstecken. Der ist ein cooler Film gewesen. Hat zwar nicht allzu viel versprochen, weil ich ihn auf Spanisch geschaut habe, mit deutschen Untertiteln. Aber der ist sicherlich auch noch so, ja, okay gewesen. So könnte man mal schauen, wenn man so ein bisschen auf Indie-Filme steht. Und... Ups. Aber wenn wir so zu Best Film kommen, ist sicherlich am bekanntesten auch Top Gun Maverick. Mhm. Und Avatar 2. Ja. Dann haben wir aber auch noch Nichts Neues im Westen. Im Westen Nichts Neues, Jesus. Dann Banshee of Inisherin, habe ich auch gesehen. Das ist ein, kann man vielleicht später nennen, noch Elvis. Mhm. Everything, Everywhere, All at Once. Natürlich A24, muss dabei sein. Dann The Fableman, ist auch ein Steven Spielberg-Film, über sozusagen ein bisschen sein Leben. Mhm. Wie er zum Regisseur ist geworden. Dann Tar, da wollte ich auch unbedingt schauen, ist mit Kate Blanchett, über eine Komponistin. Soll natürlich auch noch recht cool sein. Dann Triangle of Sadness, habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber soll anscheinend gut sein. Und Woman Talking, habe ich auch nicht gesehen, aber so auch recht bueno sein.
Bonita.
Bonita, ja genau. Nein, aber in einer von denen, also gut, auch gehört schon, aber
ja, habe ich nicht gesehen. Du, ich habe das Jahr, oder letztes Jahr vor allem auch sehr wenig Filme gesehen, wo ja. Ich sehr viel zu tun hatte, allgemein. Wegen dem habe ich, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Aber zum Beispiel, also einzelne Filme haben sicher sehr gute Chancen. Also sie haben alle wie Chancen, aber die haben wie mehr Chancen.
Ja. Also was ich grundsätzlich auch noch cool finde, grundsätzlich wird ja der Oscar immer so ein bisschen vorgeworfen, dass so die populären Filme und die erfolgreichen Filme so ein bisschen nicht berücksichtigt werden. Und ich finde, das haben wir jetzt eigentlich mit Top Gun und mit Avatar, die zwei erfolgreichsten Filme vom Jahr, durchaus jetzt mit inbeschrieben. Klar, meistens sind ja die grossen Filme auch nicht unbedingt die besten Filme. Nee. So MCU oder Fast and Furious. Ist ja, aber die sicherlich, ich würde es nicht unbedingt sagen, dass sie die Möglichkeit haben, den Preis zu gewinnen. Ich glaube, so die drei, die auch so ein bisschen die Hauptchance hätten, meines Erachtens nach, ist auch so Banshee of Inisherin. Everywhere All at Once und Tar. Sind so die drei, wo ich das Gefühl hätte, könnte das gewinnen. Ich finde es wahrscheinlich auch noch lustig, weil ich meine, die Folge kommt ja erst nächstes Wochenende raus, also das heisst schon vorbei und alles, was wir auch so erzählen, ist so absolut daneben gewesen. Aber das sind so, glaube ich, meine Top-Kandidaten. Wahrscheinlich auch so Everything, Everywhere All at Once. Weil ich halt, ja, A24, das ist so ein bisschen, es ist eigentlich ein Indie-Studio. Also Indie-Filme sind meistens ja so also kleine Filme, haben kein allzu grosses Budget, erzählen meistens so ein bisschen speziellere Geschichten. Ne? Aber es ist so ein bisschen der Blockbuster-Segment von der Indie-Produktionen.
Ja, und ich finde, du hast vorhin gesagt, wegen populären Filmen nicht so berücksichtigt, aber populär heisst ja nicht, heisst wie gesagt nicht gut, weil es wird bei den Oscars ja mehr drauf geschaut, wie es also auf Qualität auch.
Ja, und mehrheitlich.
Und ein Film kann Leute ansprechen, weil er unterhaltsam ist und so, aber vor Mache her
ja.
Gottlose Möse.
Ja, gottlose Möse. Aber was ich noch ein bisschen schade finde, ist bei Best International Film, ist ein Film, den ich gestern geschaut habe, ist RRR. Ist ein indischer Action-Film, also richtig Bollywood. Ursprünglich, ich hatte keinen Plan gehabt, auf was ich mich einlasse. Ich habe nur gesehen, dass viele von so Filmkanälen, die ich folge, sehr cool gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war richtig weggeflasht. Es war mega geil. Es ist wirklich eigentlich halt so überzogene, geisteskranke Action, aber gleich irgendwie ihre coole Story erzählt, die irgendwie halt in sich geschlossen wirklich Sinn ergibt. Also ich meine, es war alles wirklich einfach so 5 Stufen drüber gewesen. Aber halt ja, wenn man es jetzt so vergleicht mit halt so einem Spider-Man-Film oder so, ist jetzt auch nicht, oder Superman, ist halt auch nicht mehr gewesen als das. Und in dieser Welt macht das nicht ja auch Sinn. Und dem Kontext hat es dort wirklich einfach Bock gemacht. Also ja, ist eine grosse Empfehlung meinerseits. Gibt es auf Netflix aktuell? Also RRR. Bueno Film gewesen.
Ja.
Also er geht halt einfach 3 Stunden. Muss man auch noch sagen. Ich war irgendwie bis um 1 im Film schauen, also sogar bis um 1:30. Aber hat sich immer gelohnt. Es macht richtig Bock.
Aber wegen Bock machen, was ich muss sagen, aber ein Film macht nicht immer gleich viel Bock. Je nachdem, in was für einem Mut man ist, macht einem ein Film mehr Bock.
Gut, das ist lustig. Ich meine, ich habe gestern 2 Filme geschaut, und zwar habe ich einerseits mal wieder A Star is Born geschaut. Und aber da der andere Film. Oh, das sind 2 Filme, die gehen ihre Aussage völlig auseinander. Und trotzdem habe ich beide gleich cool können finden.
Mhm.
Also, ja.
Ja, aber manchmal hat man so, oder mir denkt, bei mir zum Beispiel ist es immer so ein bisschen phasenweise, dass ich manchmal mehr actiongeladene Filme zum Beispiel schaue. Mehr auch, wie ich die Filme auswähle. Also, dass ich mehr actiongeladene Filme oder manchmal schon mehr Drama, mehr so ein bisschen traurige Geschichten nehme. Und wegen dem. Also immer bei mir ist es wirklich recht stimmungsabhängig.
Ja gut, aber so stimmungstechnisch. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich keinen Bock mehr, gewisse Filme zu schauen. Also so ein gewisses Genre, weil ich nachher gefühlt habe, ja, es zieht mich halt einfach nur an, wenn ich jetzt permanent Dramen schaue und so. Aber das sage ich nicht so. Trotzdem ist es halt irgendwie so ein bisschen. Du hast halt, wenn du wirklich einfach einen scheiß Tag hast du jetzt auch nicht unbedingt Bock, irgendwie, kann ich was, so, möchte gerne Comedy zu schauen. Mhm. Gut, das kann auch gute Comedy sein, dann ist es vielleicht ein bisschen aufbauend, aber vor allem bei Filmen, die du irgendwie noch nie gesehen hast und dann nicht so genau weißt, was auf dich zukommt. Ich weiß nicht, schaust du Filme oft mehrfach?
Ja. Aber das hat vielleicht so ein bisschen damit zu tun, weil dort weiss ich, was kommt und muss mich nicht auf neues Zeug vorbereiten. Und das ist dann mehr auch so ein. Ich schaue den Film einfach für mich zu ablenken. Oder dass ich etwas zu tun habe. Und nicht für. Ich will jetzt unbedingt einen Film schauen und will die Handlung von A bis Z mitbekommen. Sondern ich kenne den Film ja schon und weiss, um was es geht. Und kann mehr nebenbei noch etwas machen.
Ja. Gut, aber apropos so Verständlichkeit. Bist du eher Team OV oder Synchro? Also Original, Vertonung oder Synchronisation?
Hey, ich finde, wenn ich die Originalsprache verstehe, dann schaue ich es öfters in der Originalsprache. Wenn ich sie nicht verstehe, dann ganz klar Synchro. Einfach mehr, weil ihre Übersetzung machen so Jokes und so oder Sprichwörter auch immer noch keinen Sinn. Also kann man es einfach auf Deutsch übersetzen und ich kann ja auch den Ton dazu haben. Und mit vielen sind die deutschen Übersetzungen sehr gut, denkt mir eigentlich. So was Sinn und also Sinn vor Handlung und so gibt.
Ja.
Was ich zum Beispiel cool habe gefunden, bei Young Royals, das ist eine Netflix-Serie, haben die englische Version die gleichen 2 Schauspieler wie gesprochen.
Ja. Yeah.
Und der ist vom.
Also ist nicht original englischsprachig?
Nein, es ist Schwedisch. Und wegen dem ist wie der Klang.
Ist immer noch gleich.
Ja, und ein bisschen auch. Also klar, man hat jetzt auf Englisch. Jeder, wenn man eine andere Sprache hat, hat man einen anderen Klang, denkt mir immer.
Ja.
Und man hat dann noch, aber man hat gleich eine gewisse Authentizität.
Ja.
Im Audio, wo sie wissen ja, wie haben sie es gespielt.
Yeah.
Und welche Gefühle haben sie dahinter gehabt. Und wegen dem ist es vielleicht noch ein bisschen lebendiger und überzeugender, würde ich jetzt behaupten.
Ja, das sicherlich. Aber ich habe mittlerweile schaue ich auch fast ausschließlich Originalton, also hat eigentlich ausschließlich Englisch. So je nachdem, irgendwie so gewisse Sprachen schaue ich dann doch eher auf Deutsch. Weil es halt einfach Aber wie gesagt, ich habe schon Filme auf Spanisch geschaut oder auf Koreanisch. Ich verstehe halt gleich fast nichts und bin nicht der Beste im Schnelllesen. Dementsprechend komme ich halt auch wieder Untertitel nicht unbedingt mit. Aber ich finde auch so Animationsfilme und so finde ich es wesentlich weniger schlimm, die in Synchro zu schauen. Vor allem so Filme, die du aus der Kindheit aus kennst, ist sicherlich, also irgendwie, keine Ahnung was, etwas wie, also irgendwie so etwas wie Schreck oder so Madagaskar schaue ich halt trotzdem immer noch auf Deutsch, weil ich das halt einfach von klein auf so kenne. Und ich fände es irgendwie verwirrend, das dann auf Englisch zu schauen.
Also ich schaue teilweise Filme an. Also weißt du, mich stört es wie nicht Untertitel. Ich schaue öfter so mal Filme auf Französisch oder Holländisch, habe ich auch schon Filme gesehen.
Gut von daher. Was würde ich sagen, ne?
Und habe halt mit Untertiteln. Und dann funktioniert es auch. Also ich verstehe es. Und ich kann auch eigentlich gut lesen. Wegen dem ist das so ein bisschen hilfreich.
Sicherlich. Aber was sicherlich auch noch so Dokus und so, also nicht so Dokus, Dokus, schaue ich auch eher auf Deutsch, wenn es wirklich etwas ist, was mich richtig interessiert. Und ich habe sozusagen gemeint, es geht ja wirklich darum, Informationen zu weitergeben. Manchmal haben sie dann nicht unbedingt die geile Stimmung vom Original. Also so ein David Attenborough hat schon eine gewisse Mimik oder auch bei gewissen Netflix-Dokus, wenn du dann einfach Morgan Freeman hast, wo dir ein Doku einspricht. Dann möchtest du es halt schon einfach auch hören. Aber wenn es wirklich darum geht, etwas zu verstehen, dann schaue ich es lieber auf Deutsch, dass ich wirklich halt alles mitbekomme. Weil ich halt einfach auch alles möchte mitbekommen. In
Ja.
dem Umfang.
Ja, gut. Bei mir kommt es immer darauf an, in welchem Rahmen das ich ein Doku schaue. Wenn ich jetzt einfach aus ADS-mässig hyperfixiert auf ein Thema bin, dann kann ich es auf Englisch schauen. Weil ein grundlegendes Englisch verstehe ich wie, aber nicht gut. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie ein Fachbuch von Medizin komplett auf Englisch lesen.
Das konnte ich auch nicht im Deutsch.
Ja, im Deutsch würde ich aber mehr mitbekommen als im Englisch, sagen wir es so.
Wahrscheinlich nicht, ich würde wahrscheinlich einfach in im Lesen, würde ich einfach so in einen Tunnel kommen, wo ich einfach wie die Wörter würde aufnehmen, aber so gleichzeitig einfach irgendwie rausschießen. Also
Das.
einfach, dass ich so sagen hätte, ja, ich habe es gelesen, aber wie nicht, bleiben liegen, man vergisst es.
Medizin, also Biologie, biologische Medizin und so, das begreife ich recht okay. Aber das hätte ich bei Mathe. Wo Mathe, das wird bei mir einfach nicht in meinen Kopf hinein. Aber ja.
Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat.
Sehr schön. Also, und wenn wir bei Mathe sind, können wir irgendwie unsere 5 Top-Filme oder so.
Stimmt, das haben wir auch nochmal gesagt, wenn wir machen. Unsere Top-Filme. Weiß nicht. Hast du eine Liste?
Ich habe eine Liste, ja.
Hast du eine Liste?
Ich,
Wunderprächtig.
da ich mich nicht so gut erinnere immer, habe ich immer noch eine Liste.
Demenz.
Aber, wolltest du oder soll ich anfangen?
Da kannst du schon anfangen. Wenn du es gefunden hast.
Ja, also, mein Nummer 5 ist halt so ein, für mich ein sentimentaler Film mehr aus Kindheitszweck, weil wir den, wenn wir recht einen Regentag in Frankreich im Ferienhäuschen im Wintergarten geschaut haben, auf dem alten Laptop von meiner Großmutter, und zwar wäre es Hugo Cabret, ein Film mit dem Asa Butterfield und. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Co-Star heisst.
Also
Co-Star.
ach, ich habe doch letztens im Gandhi geschaut. Ich kann es schauen.
Ja, und wie sie heisst, weiß ich auch gar nicht mehr. Im Film geht es so ein bisschen darum, um den Guillou, wo zu Paris im Bahnhof wie lebt und die Uhr aufzieht, nachdem sein Onkel, der das früher gemacht hat, verstorben ist. Und er hat wie von seinem Vater eine mechanische Figur geerbt, die zeichnet, wenn man sie aufzieht. Aber er hat den Schlüssel dazu nicht mehr. Und er sieht irgendwann ein Mädchen, das genau den Schlüssel um den Hals trägt. Und er geht ihr wie nachher und sie freunden sich an. Und dann sehen sie, was dass es malt. Und es ist ein Bild aus einem von den ersten Kinofilme also, in dieser Ding.
Also eben, das ist, also eben der Schauspieler ist Ben Kingsley.
Ah, ja.
Und der spielt der Georges Méliès. Mhm. Ist vielleicht für die, die sich mit Film auskennen, ist so einer der ersten grossen Regisseure gewesen, der wirklich mal Filme hat, also wirklich Spielfilme hat anfangen machen.
Ja, und dann geht es im weiteren Verlauf so ein bisschen um die Beziehungen, die sie sich aufbauen.
Ja. Aber es ist wirklich ein schöner Film, ist auch von Martin Scorsese, wo auch so ein bisschen wie auch ein Liebeserklärung an Film ist.
Mhm.
Und es ist ein schöner Film. Kann man sicherlich ab und zu mal wieder schauen.
Mhm. Ja, könnte ich wirklich mal wieder schauen. Und dein Platz 5?
Mein Platz 5 ist ein bisschen neuer. Ich habe vorhin gesagt, Hugo Gabriel ist von 2011 und meine ist von 2015 oder 14. Ich nehme es dort rum. Geht theoretisch um einen Gil, aber nicht direkt. Er ist darum eigentlich in der Haupthandlung erwachsen. Es spielt darum in der Vergangenheit in einem hochgelegenen Museum-Hotel in Lutz, heisst es, glaube ich, das Dorf. Das ist ein Grand Budapest Hotel von von Wes Anderson. Ist ein fantastischer Regisseur, der wunderschöne Bilder kann inszenieren kann. Hat so ein bisschen eine autistische Veranlagung für Symmetrie. Also wenn man seine Filme anschaut, dann ist alles taktisch geordnet. Und ist ein ganz toller Film. Spielt unter anderem Ralph Fiennes mit. Direktor von dem Hotel.
Mhm.
Und ihm wird ein Mord angehängt an seiner Dame, die er kennt hat. Und weil sozusagen die in ihrem Testament ihm ein wertvolles Bild vermacht. Und auf dem hin ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel entstanden. Und eben es ist sehr cool gehalten durch einen Bildschnitt. Also der ganze Film spielt, ich weiß nicht, ob es der komplette Film ist, aber die Haupthandlung spielt meines Erachtens in 16:9. Ein gewisser Teil in der Zukunft spielt dann in 4:3. Und noch ein Zwischenteil, also je nach Zeitlinie, wo der Film spielt, hat es wie einen anderen Bildschnitt,
mhm.
wo also hat so eine andere Kamera, Art und Weise, wie es aufnimmt. Und es ist wirklich ein cooler Film. Es ist ein super witziger Film. Also kann man immer schauen und ist einfach lustig. Und ja, die ganze Geschichte hat auch noch so ein bisschen Satire-Elemente über den Zweiten Weltkrieg drin. Also es ist wirklich ein Rundum-Klatsch und macht einfach Spass.
Mein nächster Film hat mir auch recht Spass gemacht beim Schauen. Und zwar wäre es Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Und zwar hat mir zum einen Spass gemacht vor Geschichte her, da ich das Buch vorher schon gelesen habe.
Es gibt ein Buch dazu?
Ja. Der Film ist im 2017 rausgekommen. Es geht um einen Gil namens Elliot. Nein, nicht.
Elliot! Ich weiß nicht, wie er heisst.
Elliot. Er muss um einen Gil, der Austauschstudent zu seinem Vater wie in ein Praktikum, blöd gesagt, kommt.
Ja.
Und der Film spielt in den 80er Jahren und er verlieben sich die zwei ineinander und ist recht eine herzige Geschichte. Zum anderen habe ich es vom Filmischen her sehr genossen, dass sehr realitätsgetreu gefilmt ist. Es gibt wie keine harten Schnitte, zum Beispiel auch.
Also es ist alles überblendet?
Mit dünkt's, ja. Mal, es ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es alles überblendet.
Okay.
Und
das ist ein Star Wars-like. Ja. Also klar, außer wahrscheinlich in den Dialogen.
Ja, außer in den Dialogen. Aber es ist es ist zusätzlich auf 50 mm wie nur gedreht worden.
Okay.
Und dadurch hat es recht original getreut. Es sieht ein bisschen so aus, wie wenn man es selber sieht. Mehr.
Ja.
Weil von der Kameraeinstellung her.
Okay.
Was ich recht genossen habe.
Ich weiß nicht mehr, dass es eine richtig traurige Endsequenz hat.
Ja,
wo,
die ist halt.
Wo er da vor dem Schmiede hockt.
Ja, die ist traurig, aber auch sehr schön zum Anschauen. Und es gibt einen sehr schönen Dialog zwischen Vater und Sohn. Ja. Wo
so ein bisschen bittersüß.
Ja.
Ja. Ist immer sicherlich, ja gut, es hat ja Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und so eine ist schon mit Platz 4. Ist nochmal heute Gender-Swap. Und zwar ist Lady Bird.
Aber gleicher Schauspieler?
Gleicher Schauspieler, ja, kommt für
die andere. Lady Bird finde ich auch ein super Film. Das ist super.
Ich weiß noch, wo ich den glaub, das erste Mal gesehen habe. Ich glaube sogar nicht im Kino gelaufen, ist im Fernsehen gelaufen. Ich habe gewusst, dass es ihn gibt. Also, ich glaube, es ist auch Oscar nominiert. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und bin einfach wirklich in diesem Film innen versunken. Weil es. Also die Hauptfigur, gespielt von Saoirse Ronan, aber möchte ja ursprünglich, also möchte ja Lady Bird genannt werden. Ich weiß gar nicht, wie sie echt wird heißen. Ich glaube, im Abspann wird sie ja nochmal als Lady Bird benannt. Und die lebt so ein bisschen halt ihr Leben mit ihrer Mutter, wo sie immer so ein bisschen von Schule zu Schule muss wechseln. Und dann eben so ein bisschen, möchte halt so ein bisschen ihr Leben leben und halt so ein bisschen anders sein. Oh, es ist wirklich einfach eine berührende Geschichte. Wirklich hat sicherlich aber wirklich so Coming of Age im Bereich ich glaube, der Film spielt 2003 irgendetwas dort rum. Und hat wirklich es hat einfach eine Note drin. Ich habe letztens Breakfast Club geschaut, also am Freitag oder so mal wieder. Und wenn ich dort einfach daran denken musste, ist, so eine Coming-of-Age-Geschichte ist ja immer so ein Abbild von seiner Zeit. Mhm. Also ein Film aus den 80ern wird ja andere Jugendliche als heutzutage.
Klar, ja.
Und schön finde ich es dann, wenn die Filme in heutiger Zeit wie immer noch so ein bisschen ihren Input haben. Mhm. Also ich meine, klar, irgendwie jede Generation hat ihre eigenen Probleme, aber am Schluss ist das Erwachsenwerden ja für jeden irgendwie der gleiche Kampf. Und wenn es dann so dort umgesetzt ist, dass es wirklich so ein bisschen generell ist, also so nicht die erste Liebe finden, sich in dieser Welt einfügen, wo man jetzt reinwächst und so ein bisschen halt schulisch noch muss können klarkommen, plötzlich neue Emotionen hat, die aufkommen, ist wirklich, ja, ist ein toller Film.
Gut, ich bin eh recht ein Fan von Coming-of-Age-Filmen und Serien.
Ja gut, ist halt auch unsere Zielgruppe.
Ja, klar. Aber das ist natürlich das Ding, aber auch sonst, mehr wo sie oftmals, mehr wo man einfach mehr kann rausnehmen kann, als jetzt bei einem Spider-Man-Film.
Ey, nichts gegen Spider-Man. Spider-Man ist cool.
Ja, sicher.
Also sie haben sicherlich einfach ohne andere Tonalität, als einfach halt so einen banalen, ich lasse mich mal berauschen Film.
Ja, klar.
Umso schöner finde ich es halt, dass man eben so Filme wie Lady Bird auch einfach sonst kann schauen.
Ja.
Also dass du nicht wirklich einfach musst das Gefühl haben, Mann, jetzt ist alles scheiße, jetzt möchte ich endlich mal in Coming of Age schauen, damit ich endlich weiss, wie sich andere Leute fühlen.
Ja, aber es gibt von Timothy Chalamet noch einen anderen Film, wo ich auch recht genossen habe.
Genuss? Wo hat er noch mitgespielt? Ich weiss, glaube sogar, weil er das der meint.
Mit den
Little Women, mit den Drogen.
Ja.
Drogen. Don't Look Up. Ist er so ein Junkie?
Ist, besser gesagt, ist Don't Look Up gewesen.
Das scheint vor zwei Jahren rausgekommen.
Ah, also. Ja, nein, das ist nicht gewesen. Es ist nicht gewesen, aber wie heißt der Film nochmal? Weiß ich nicht. Aber Timothy Chalamet genieße ich eh.
Also er ist so ein bisschen der Leonardo DiCaprio, ja, genau, von den Millennials.
Ja, schon ein bisschen.
Oder von Gen Z, so gesagt. Er ist halt,
ja, junger, guter, sehender Schauspieler, wo
auch ein bisschen Schauspieler
kann. Ja.
Ja, hat etwas.
Ich hoffe einfach, dass er nicht mit in dem Alter, wo jetzt Leo ist, nur noch 25-Jährige hat, aber
ey, also 25-Jährige ist schon härter
Grenze. Ja, das ist schon härter Grenze, das stimmt
auch. Also, ich habe nur noch 5 Jahre für Leo, also ich muss mich beilen. Ja. Florian hat sich jetzt eine neue 19-jährige geholt. Das heisst, okay. die wird...
Da hat er noch sechs Jahre und dann... Ja.
Vor allem, überleg dir mal, der Typ ist Mitte 40, Ende fast 50.
74 hat er.
74.
Wir haben heute den Buddha nachher geschaut.
In dem Fall ist er fast 50.
Ja.
49 in dem Fall.
Ja, irgend so etwas.
Wenn er dann Geburtstag hat.
Ja.
Aber,
hey, also, weißt du, Liebe kennt ja kein Alter, zu einem gewissen Teil, aber 19?
Also Liebe kennt kein Alter mehr ab 18 aufwärts.
Ja, sagen wir es so, es ist 19. Und solange es beide wollen und mit Consent.
Und der eine genug Geld hat.
Ja, dann spielt das Alter keine Rolle. Vor allem, wenn er kurz vorm Sterben ist.
Ey, ich hoffe es nicht.
Nein, ich hoffe es nicht.
Vor allem, also, keine was, irgendwie... Ist ja Leonardo DiCaprio so ein richtiges Sexsymbol und so, oh mein Gott, das ist ja der beste Mann auf der Welt, der hat erklärt alle. Aber ja, nur aber so für 3 Jahre. Das ist ja nicht unbedingt nach einer gesunden Beziehungsführung.
Nein, aber sie werden dann halt schnell zu alt.
Ja. Ich finde immer noch gerne, es gibt so einen Ausschnitt von den Golden Globes oder so, wo irgendwie der Moderator Zendaya sagt, so ja, irgendwie 25. Ist so ein komisches Alter in Hollywood.
Ich weiss,
du bist jung genug, um eine College-Person zu spielen, aber bist alt genug, um Leonardo DiCaprio zu daten.
Also du bist zu alt für Leo zu daten. Ja, das ist halt schon.
Ja, ja. Ach, DiCaprio. Ja. Der kann auch viel reden. Weißt du nicht? Platz 2, glaubst du. Oder sind wir bei Platz 3? Nein, Platz 3 sind wir.
Platz 3, und das ist einer, den ich einfach schön gefunden habe, wo so ein meine Kindheit begleitet hat. Und zwar sind es die Kinder des Monsieur Mathieu. Ich weiss, die Handlung nicht mehr hundertprozentig.
So schön.
Aber ich habe wie nur gute Erinnerungen daran. Es geht um einen Lehrer, der an ein Internat kommt. Ja. Und dort eine recht aufmüpfige Klasse hat. Und ja, und irgendwann ist mit einem Fett anfangen zu singen. Und dadurch werden sie dann wie ruhig und bekommen Spass daran. Aha. Und am Schluss weiss ich, will der Schuldirektor irgendwie loswerden, aber die Kinder wollen ihn auch wie behalten.
Okay.
Also es ist recht eine herzige Geschichte. Das ist zum Beispiel einer der Filme, den ich auch französisch gesehen habe.
Ja gut, dann danach noch französischer
Film. Es ist ein französischer Film. Und es hat sehr viel Musik drin.
Ja,
und also mehr auch klassische Musik, die ich halt sonst immer noch geniesse.
Hört die ein bisschen Walküren jetzt zum Aufwachen.
ja, viel mehr gibt es zu dem, wie ich eigentlich nicht zu sagen. Ich könnte nochmal wieder schauen. Ja. Aber das ist so ein bisschen, wenn einem langweilig ist oder so, dann ist das eine gute Unterhaltung. Aber ja, ist auch nicht etwas, wo man jetzt einen huren krassen Film sehen ja, muss schauen.
Verstehe ich. Nein, also, jetzt muss ich heute überlegen. Weil ich habe grundsätzlich eigentlich eine andere Liste vorbereitet. Wir sind bei Platz 3. Aber ich habe irgendwie gefunden, irgendeinen Honorable Mention muss ich noch mit reinnehmen. Und ich glaube, sie nehmen da jetzt einfach... Ja, doch, ich nehme jetzt so rein. Und zwar ist ein Film, wo... Ich weiß nicht, wenn ich ihn heute schauen würde, ob ich ihn noch so toll würde finden. Aber es war jahrelang mein Lieblingsfilm gewesen, mit ein einziges Mal schauen. Weil es der erste Film war, den ich so ein bisschen durfte, lang aufbleiben und schauen. Ohne dass so ein Film ab 6 war, tagsüber, sondern es war wirklich am Abend. Ist mit wie heißt er? Brandon Fraser. Und zwar Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Man muss sagen, es ist nicht der allerbeste Film. Also so cinematisch her. Aber ich weiß nicht, was es war. Ich liebe Brandon Fraser, das ist ein toller Schauspieler. Ist auch für einen Oscar nominiert, für The Whale. Möchte ich unbedingt noch schauen. Er hat einfach uren Spass gemacht. Generell habe ich ein grosses Fable für Abenteuerfilme und die Vorstellung, ich als kleiner 6-jähriger Knirps, dass man ins Innere von unserer Erde kann reisen kann und dass dort irgendwann einfach Dinos und so gibt, hat mich einfach so fasziniert. Generell, also die Geschichte ist wirklich einfach halt spassig erzählt, es ist actionreich, auf eine nicht allzu brutale Art und Weise. Wäre sicher auch ein Film, den ich auch meinen Kindern mal zeigen würde. Wäre einfach wirklich, er macht Spass, er ist toll, lustig. Und er hat Brandon Fraser. Also, was willst du mehr?
Also, ja, das Gefühl, so Filme, die wir Kindheit geschaut haben, die müssen gar nicht besonders gut sein.
Nein, wenn ich
schaue, es hat etwas mit Erinnerungen sonst zu tun. Und der manchmal, Filme darfst du manchmal einfach nicht mehr schauen. Oder das ist das gleiche wie, dass du an den Orten wie nicht mehr darfst gehen. Aus dem Grund, dass du dir Erinnerungen,
ja, Erinnerungen kaputt machst.
Vor allem jetzt bei Orten, die sich fest verändert haben. Und bei Filmen ist es Filme, die nicht ganz so gut sind. Wenn du dann ein gewisses,
ja,
ein gewisses Knowledge Alter, ja, hast, über wie...
Aber ich glaube, gewisse Filme kannst du wie auch noch so drüber hinweg sehen.
Ja, sicher.
Und ich glaube, es wäre auch noch so ein Film, wo ich drüber hinweg könnte sehen. Ja. Die Fortsetzung davon mit Dwayne Johnson finde ich ziemlich miserabel. Irgendwie ist die Reise zur geheimnisvollen Insel oder so. Ja. Ist ein bisschen bescheiden. Aber wirklich, der mit Brendan Fraser, Reise zum Mittelpunkt der Erde, ist ein toller Film.
Ja, mit Platz 2 habe ich auch einen recht tollen Film gefunden. Einen, den ich nicht sehr manchmal gesehen habe, aber mehr das Ganze eben so ein bisschen sentimental ist und wir in der Kindheit auch mal geschaut haben und ihn dann mit meinem Ex-Freund wieder mal geschaut haben und wegen dem eigentlich nur gute Erinnerungen daran haben, und das wäre Amelie. So einen klassischen französischen Film. Ich habe irgendwie so ein bisschen
mit... Du mit deinen Franzosen, ey.
Ja, aber...
Ich verbann die jetzt aus deinem eigenen Haus.
Also weißt du, ich finde Frankreich... Ich bin halt die Hälfte von meiner Kindheit in den Ferien zu Frankreich gewesen. Oder in französisch sprechenden Gebieten von Schweiz.
Also weißt du, wenn ich kein Französisch lernen müsste, hätte ich auch keinen Hass gegen Franzosen, aber...
Ich muss zum Glück... Also weißt du, ich habe Französisch nur zu einem gewissen Teil gelernt.
Ich habe glücklicherweise auch noch anderthalb Jahre in der Prüfung. Und dann bin ich für die nächsten 2 Jahre feiner aus, nicht 3 Jahre.
Ja, die nächsten 2 Jahre muss ich wieder so 1-2 Wörter auf Französisch lernen, aber die meisten kenne ich schon. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Nein, das ist so, wegen dem habe ich es irgendwie, aber ich finde noch vom Cinematischen her und von Musik, wo ich bin jemand, der sehr stark auf Filmmusik.
Die Musik ist fantastisch.
Wie die eingesetzt wird im Zusammenhang mit dem Bild, ist zum einen Kunst.
Ja.
Und zum anderen, es ist,
aber sogar
so wichtig. Es ist einer der wichtigsten Punkte.
Ja, natürlich. Ich meine, es gibt einen Grund, wieso man drückt zu den Oscars schlagen, dass es 2 verschiedene Oscars für Sound und Music gibt. Also ja. Einer für Sound Mastering und einer für Sound Mixing. Also das eine ist der, der einfach so ein bisschen abmischt, dass der Film gut tönt, und das andere ist wirklich für Musik. Mhm. Und dann gibt es noch Best Song. Mhm. Also Musik ist ein essentieller Punkt von einem Film.
Ja. Also in meiner nächsten Kategorie geht es dann auch, ist einer von den bekanntesten Filmmusikanten dabei. Aber zuerst kommen wir vielleicht noch zu deinem Platz 2.
Das kann ich machen. Ich will zuerst noch heute bei Musik bleiben.
Ja,
natürlich. Ich habe gestern auch noch A Star Is Born geschaut. Und das Witzige war, ich hatte den Soundtrack, den ich auf CD, plus halt so einzelne Lieder habe ich auch noch in meiner Allgemein-Playlist. Also ich habe einfach eine Playlist mit irgendwie 700, 800 Liedern drin, die ich einfach kontinuierlich höre. Und am Anfang habe ich heute so ein das Gefühl gehabt, dass mir so die Lieder richtig schnell werden verleiden, weil ich sie halt einfach schon zu oft gehört habe. Aber es dann auch wie nochmal in dem Kontext vom Film zu sehen, dass sie so wie eingebettet sind, hat nochmal etwas ganz anderes gemacht. Auch vor allem durch das Schlusslied. Es ist I Will Always
Remember You.
Ja, ist in diesem Kontext nochmal viel kraftvoller, ja, als wenn es einfach so los ist. Aber, hast du noch gehört, Hoffis?
Ja, also zu diesem Film.
Ja.
Ja, für mich ist halt wirklich, das ist auch ein Film, den ich wirklich sehr genossen habe, zum Schauen. Zum Genuss. Es war ein wirklich Genuss. Ein wirklich Genuss ist kein Deutsch. Also, zum einen, weil ich recht ein Lady Gaga-Fan bin.
Du bist ein Gaga-Member.
Ja.
Was sind Gaga-Fans?
Little Monsters. aber. Und zum anderen, wo einfach. Zum einen die Musik im Zusammenhang zum Film super schön ist.
Ja. Ich weiß nicht, hast du die erste, also meine Star Is Born ist ja keine neue Geschichte sozusagen, ist ja ein...
Ja, das ist die dritte Version.
Vierte, glaube ich
sogar. Vierte sogar.
Ich weiß nicht, hast du eine von der Vorherigen mal gesehen?
Mal wollen, aber es hat sich nicht ergeben.
Ja. Also ich habe, glaube ich, der aus den 80er gesehen. Ich glaube, es ist die eins vorher. Mhm. Es geht ja um Musik, also es geht ja immer um Musik. Und klar, sicherlich ist der moderne Blickwinkel drauf, also dass es halt wirklich einfach auch Musik ist, die aktuell spielt. Aber die Musik in diesem Film, dadurch, dass man halt wie eine bekannte Sängerin drin hat, hat nochmal einen ganz anderen Einfluss drin. Also es hat nochmal wirklich ganz andere Wirkung.
Und dass sie halt auch die Musik gemacht hat.
Ja, also, ja, klar.
Das
mal, also, was aber auch schön ist, es hat den Lady Gaga-Vibe ohne Lady Gaga-Vibe zu haben. Also,
ja.
Du würdest merken, dass es von ihr ist, aber du hast nicht das Gefühl, dass es von ihr ist. Also
ja,
von ihr als Lady Gaga, sondern wirklich als ihr als die Person, die sie dort verkörpert.
Mhm.
Anyway, gehen wir von Moderne in Wild Wild West. Aber nicht mein Film ist Wild Wild West, sondern er spielt einfach im Westen. Und es ist der mit dem Wolf tanzt. Ist ein ganz toller Film, den ich anfangs gar nicht ausstehen konnte. Weil wir da in der Schule geschaut haben, weil wir das Thema Indianer hatten. Und wir dann zumal in der Geschichte immer gesagt haben, ja, wir haben, oder generell im Nederland, ist ja nicht mal Geschichte gewesen, ist dann zumal noch einfach so Gesellschaft und Naturwissenschaft. Ja, genau. Und dann haben wir immer, wenn wir das Thema abgeschlossen haben, einen Film dazu geschaut. Sagen, so, haben wir dann noch irgendwie, keine Ahnung, was Super Size Me geschaut und so Zeug. Oder Deep Blue. Ist ein Film, den wir eben dann geschaut haben und ihn absolut nicht ausstehen konnte, weil wirklich einfach so, zu dem Zeitpunkt bin ich glaube ich 10 oder so gewesen. Und es gibt schon einen Grund, wieso der Film ab, ich weiß nicht, ob PG-13 ist oder sogar 16. Er ist darum recht brutal. Und deswegen haben wir auch nicht alles vom Film können schauen. Also wir haben wirklich halt, also einerseits, er geht auch wieder lang, er geht auch wieder 3 Stunden ungefähr. Und deswegen hat unsere Lehrerin letztes Mal halt einfach so gewisse Stellen halt ausgelassen. Wie so die Anfangssequenz oder Krieg mit den Ponys. Was sicherlich am Film auch ein bisschen geschadet hat, weil so die Kontinuität irgendwie gefehlt hat. Trotzdem, wie gesagt, ich habe mich früher sehr an Altersvorgaben gehalten. Und wenn ich nachher als 10-Jähriger halt einen Film ab 16 oder 12, 3 PG-13 schaue, ja, habe ich halt so ein bisschen direkt Ablehnung dagegen gehabt, weil ich dachte, nee, das darf ich nicht schauen, ist böse. Aber was ich ihn dann nochmal gesehen habe, im Nachhinein als Gesamtbildnis, habe ich ihn einfach wirklich genossen. Weil es einfach, ich liebe Western. Also ist, auch bisschen, ist ja auch ein bisschen abenteuermässig. Also generell, ich bin ein riesen Fan von Abenteuerfilmen. Und sicherlich halt das, dass so die Originalität drin hat. Also die Indianer in diesem Film, die sprechen ihre Native Language, also ihre Sprache, die sie original haben. Ich weiß nicht, wie die offiziell heisst, aber hat sozusagen ihre Indianersprache reden sie. Und dass man das halt so gemacht hat, ist schon mal sehr beeindruckend. Man hat wirklich so ein bisschen das Erbe von den Native Americans, weil so ein bisschen mit dem Film auch einfach aufbessern. Weil ja, gleich, obwohl man ja weiss, was die Europäer mit ihnen gemacht haben, es generell auch in Amerika gleich so recht verrufene Personen sind, obwohl man ihnen ja das Land geklaut hat und so alles. Und sicherlich ein Film, den man definitiv mal sollte gesehen haben, weil es auch sehr, sehr viel über Freundschaft erzählt, über Emotionen, auch über Kommunikation zwischen Parteien, die sich halt gar nicht verstehen und man irgendwie muss versuchen, halt so Freundschaften zu schließen, ist ein toller Film. Den kann ich nur empfehlen.
Mit Platz 1 finde ich auch einen super tollen Film.
Super, mega toll.
Und zwar Inception.
Boom.
Und wir haben es vorher von Filmmusik gehabt, okay. Und Hans Zimmer.
Das ist ein Gott.
Wirklich. Also, weißt, egal, wem du seine Musik vorspielst, sie wird erkannt.
Ja.
Sie wird erkannt. Und sie gibt mir, glaube ich, jedes Mal
Gänsehaut. Selbst wenn du sie nicht mal kennst, um zu wissen, dass es Hans Zimmer ist.
Ja. Es gibt einfach Gänsehaut.
Ja.
Und Inception finde ich, wie auch sonst, finde ich vor allem auch noch einen tollen Film, mehr von den Special Effects her, wo so viel nicht...
Oder aber nicht Special Effects, aber Practical Effects.
Ja, wo sie nicht digital gemacht sind, sondern halt wirklich ein ganzes Zeug geflutet haben. Oder,
ja, ja.
Oder irgendwelche Schwebeeffekte einfach nachgemacht haben und nicht irgendwie CGI probiert haben. Das ist halt schon geil.
Also generell, Nolan-Filme sind absolut abnormal, was so Practical Effects angeht. Ich weiß nicht, hast du Tenet gesehen? Im letzten Film hat er einfach ein Flugzeug in einen Hangar stürzen. Also auf dem Rollfeld oder auch in, ich glaube, es ist Dark Knight Rises, also der dritte Batman-Film von ihm, hat er einfach ein Flugzeug aufhängen, also es kapern, in real life und dann die Stück, also einfach das Flugzeug auf den Boden fallen. Oder auch ein Film vorhin, Dark Knight, in The Dark Knight, mit dem Joker, hat er einfach in der Innenstadt von Chicago einen Lastwagen flippen.
Oh, das ist...
Aber das ist ja real. Oh, ein echter, so mehrtönniger Lastwagen, einfach kurz die Backflip oder Frontflip gemacht. Der Typ spinnt es einfach.
Ja, aber The Dark Knight ist auch einer von meinen... Der ist auch sehr weit oben auf meinen Listen.
Ja.
Einfach mehr schon nur wegen Heath Ledger.
Das ist echt lustig. Klar, Dark Knight ist cool, wegen ihm, aber viel vom Rest vom Film, muss ich sagen, nee, ist
ja, ja,
nicht mehr mies. Also ich habe ihn früher, so ein bisschen, ich, also vielleicht habe ich ihn einfach mittlerweile zu oft gesehen, aber es gibt halt wirklich einfach viel, also ich meine, es ist ja, gibt's auf IMDb, gibt es ja die Liste von den besten 100 Filmen. Und dann hat es ja irgendwann so einen Kampf gegeben, welcher Film jetzt besser ist, der Pate oder der Dark Knight. Und dann ist noch so einen anderen Film gekommen, aber dann reden wir nachher noch heute. Anyways, ich weiß, also ich bin auch nicht der grösste Fan von der Pate, auch wenn es ein cooler Film ist, aber der Dark Knight ist irgendwie so ein bisschen, erstmal Christian Bale ist nicht der beste Batman. Die Handlung an sich ist auch mäßig irgendwie, oder Konflikt von ihm. Die Bösewichte im Film sind super. Also Harvey Dent als Two-Face, der Joker von Heath Ledger ist super.
Das ist
generell, wie Gotham inszeniert ist worden, ist 1A. Aber gerade die ganze Detektivgeschichte dahinter von Batman ist auch ganz amüsant zum Anschauen, aber irgendwie gibt mir der Film irgendwie nicht so viel wie, glaube ich, vielen anderen.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Also weißt, es ist auch nicht. Wegen dem ist er jetzt auch nicht in meiner Liste vorgekommen.
Ja, ja.
Er ist wie nicht in der Top 5.
Ja. Also ich habe in meiner. Also ich habe so eine Top 100 auf Letterboxd bei mir. Dort ist er drinnen. Recht weit hinten, weil es gibt so ein. Ich bin ein sehr großer Fan von Tim Burton's Batman-Verfilmungen. Weil sie halt so ein bisschen comic-esque sind. Also so comic-mässig. Was jetzt nicht heisst, dass ich den Realismus von Nolan nicht cool finde. Also der hat auch seinen Charme. Auch wenn man jetzt beispielsweise letztes Jahr The Batman geschaut hat. Wo, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist für keinen Oscar nominiert dieses Jahr. Aber der hat ja auch wieder wesentlich mehr auf Realismus gesetzt, was super funktioniert. Aber ich finde irgendwie, wie Tim Burton seine Batman-Filme, also vor allem Batman Returns mit dem Pinguin und mit Catwoman, das ist, keine Ahnung, irgendwie hat er bei mir mehr gemacht als The Dark Knight.
Ich weiß es, der Mensch, ja.
Ich glaube, sie bin beim Platz 1 dran.
Ja.
Eigentlich kann ich eine smoothere Überlegung machen, aber ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass es mal den Kampf zwischen The Dark Knight und der Pate geht auf IMDb, was ja die grösste Filmdatenbank, wo eigentlich alles gesammelt wird von Filmen, wesentlich besser als Rotten Tomatoes ist. Und der ist so ein bisschen Streit entstanden, weil es halt der beste Film auf der Welt sei. Und der hat es vor allem halt den Pate-Fans gegeben und den Dark Knight-Fans gegeben. Und halt die einen haben so ein bisschen die anderen wollen sabotieren, indem sie den einen Film halt abraten. Und am Schluss sind, ich glaube, der Pate auf Platz 2 gelandet oder der Dark Knight auf Platz 3. Weil ein anderer ganz toller Film auf Platz 1 gelandet ist, und zwar Shawshank Redemption, oder Die Verurteilten, ist ein ganz, ganz großartiger Film. Mit Morgan Freeman und Tim Robinson in der Hauptrolle. Ein Film in einem Gefängnis, basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, wo tatsächlich sogar kurze Bücher kann schreiben. Also ich glaube, es ist gleich in 300 Seiten lang. Also Kurzgeschichte. Anyways, ist auch wieder ein Film, der sehr, sehr viel über Freundschaft erzählt. Und hat durch das, dass es nochmal so in dieser ganz besonderen Atmosphäre von einem Gefängnis ist, hat es nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Personen. Weil grundsätzlich assoziiert man ja das Gefängnis mit Verbrechern, mit Leuten, die schlecht sind, die aus dieser Gesellschaft raus müssen. Und die halt so menschlich zu zeichnen, wie man es halt in diesem Film hat gemacht, ist super genial, weil man halt wirklich einfach so ein bisschen auf eine Menschlichkeit abstuft. Also man macht die Leute im Gefängnis zu Menschen, was man ja in unserer Gesellschaft häufig nicht macht und halt einfach als kriminell abstempelt. Und es ist jetzt auch viel mehr das System, was der eigentlich Bösewicht in dem Film ist. Also halt ja, die Institution vom Gefängnis, der Direktor, die Wachen und so. Und wirklich die Geschichte von Hoffnung, von Freundschaft, die in dem Film verteilt wird, ist unbezahlbar und eine riesengroße Empfehlung. Ist eben, auch halt eben, wie gesagt, IMDb Platz 1 seit vielen Jahren. Und gerade so habe ich so das Gefühl, dass wir recht viel immer noch nicht gesehen haben. Obwohl es halt ja mehr eigentlich sollte. Weil es ist ein fantastischer Film.
So.
Mann, ich wollte dreischreien. Wie sagst du es?
Nein, ich glaube, das war heute so ein bisschen für unseren Podcast zum Thema Film. Da wir
oh, ich habe noch eine wichtige Frage.
Ja.
Was für Lappen sind wir? Sind wir Küchenlappen oder sind wir so Abwaschlappen?
Ich habe das Gefühl, wir sind so die Lappen, die Grossmutter früher genommen hat, für das Mundputzen.
So eine
alte Küchenlampe. Nein, so schlimm sind wir nicht.
Aber schon so einer, der so die Bauern braucht, um ihren Schnupf abzuputzen. Weil so richtig räudig ist.
So eine alte Stoff-Nasenlumpe.
Ah. Wo kariert ist.
Ja, meine oder Blümchen drauf. Das habe ich nicht meine Grossmutter immer gehabt. Nein.
Hauptsache räudig. Wir sind zwei räudige.
Ja. Und ja, das wäre es, glaube ich, die Woche.
Hast du schon etwas, wo wir die nächste Mal möchten darüber lachen?
Nein, aber wir haben ja eine Woche, zwei Wochen Zeit, für etwas zu überlegen. Ja, da wir den Podcast so im Zwei-Wochen-Takt würden rausbringen, das haben wir noch gar nicht erwähnt,
ja.
Wie fleissig das wir...
Also wahrscheinlich alle zwei Wochen, wenn mal etwas mehr kommt, dann good for you. Wenn mal etwas nicht kommt, dann shit auf was.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind aber regelmäßig wie möglich versuchen wir hier abzuliefern. Und ich hoffe, ihr habt den verschnudderten Podcast können geniessen. Das war eine fantastische Filmfolge. Was langweilig war, keine Angst, das haben wir alles rauslassen. Das heisst, die nächsten paar Folgen wird es nicht unbedingt nochmal um das gehen. Und tschüss, sieht man sich. Nein, man sieht sich nicht. Man hört sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss. Das war es mit «Zwei Lappen am Laferen». Alle weiteren Folgen findest du auf Spotify, Deezer und auf der Website.